Stell dir vor, dein Startup scheitert und statt wieder bei Null anzufangen, kaufst du ein bestehendes Unternehmen. Genau diesen Weg, den geht Pierre Hafeld. Er war erst skeptisch, jetzt ist er überzeugt, dass Search Funds sein Einstieg in das Thema Acquisition Entrepreneurship ist. Ich wollte von ihm wissen, wie wird man eigentlich vom E-Commerce-Gründer zum Nachfolger im Mittelstand? Warum war er erst total gegen dieses Vehikel des Search Funds und was hat ihn dann eigentlich umgestimmt? Und was hat er im Fundraising gelernt, was er so noch nie erzählt hat? In dieser Folge bekommst du wirklich spannende Einblicke in Piers Weg, praktische Learnings zur Suche und echte Einblicke hinter die Kulissen von Acquisition Entrepreneurship. Viel Spaß.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich habe eine steile These. Startups sind die Spielwiese, Nachfolge ist der Ernst des Lebens. Jetzt kennst du ja beide Bereiche, also mit deinem Hintergrund, da müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen im Detail reingehen. Aber wie würdest du das beantworten?
Ich glaube, es ist schwierig, so pauschal zu beantworten. Ich habe so eine Gegenthese. Ich würde sagen, Acquisition Entrepreneurship ist kein Sprint für Gründer-Egos. Das kann ich, glaube ich, sagen. Und es ist eher so ein Marathon für Führungspersönlichkeiten. Also das wäre so meine Gegenantwort dazu, weil ich es relativ schwierig finde, das in so Boxen zu packen. Ich habe jetzt auch schon ganz viele unterschiedliche Charaktere kennengelernt, ne? Self-funded Searcher mit einem Inkubator, mit einem Accelerator, in einem klassischen Modell, you name it. Und was mir nur aufgefallen ist, in den ganz, ganz vielen Gesprächen, dass es so zwei Arten gibt von Search-Unternehmern. Es gibt die sagen, mega cool, ich war jetzt irgendwie Berater die letzten 10 Jahre oder ich war irgendwie Führungspersönlichkeit in einem Konzern und jetzt möchte ich irgendwie rein das ganze Thema Unternehmertum. Und da bietet natürlich ein MI, ein MBO, ein Search Fund natürlich eine optimale Voraussetzung. Also das ist der eine Charakterzug, den ich sehe. Und der andere Charakterzug ist dann eher der Unternehmer, die Unternehmerin, die sagt so, hey, ich war jetzt irgendwie die letzten 10 Jahre unternehmerisch unterwegs, habe irgendwie 6-mal, 3-mal, wie oft auch immer, was aufgebaut, hat irgendwie mal gut geklappt, mal nicht gut geklappt, wie jetzt zum Beispiel bei mir im Fall. In einigen Fällen hat es sehr gut geklappt, gab jetzt auch mal einen Fall, wo es nicht gut geklappt hat. Und die dann sagen, hey, ich habe jetzt keine Lust, nochmal wieder was von der grünen Wiese aufzubauen, ich möchte eigentlich mein Wissen, welches ich habe, da möchte ich eigentlich viel größeren Hebel drauf haben. Ich möchte das, ich nenne das immer Wissensarbitrage. Ich möchte meine Wissensarbitrage nutzen in einem Umfeld, wo ich sage, da ist es viel, viel sinnvoller als jetzt irgendwie, keine Ahnung, die nächste B2B-E-Commerce-Plattform, nächste B2B-SaaS-Company aufzubauen. Was, hey, ich glaube, super anstrengend und super herausfordernd ist. Also ich glaube, für beide Wege Hochachtung. Ich glaube, es ist so ein Charakterzug, wo stehst du eigentlich gerade in deinem Leben? Was hast du davor gemacht? Worauf hast du Lust? So würde ich es irgendwie in einer langen Wort beantworten.
Okay. Hol uns doch nochmal ganz kurz ab, weil der spannende Part ist, du sprichst mir aus dem Herzen, weil im Prinzip genau an dem Punkt starte ich ja auch so ein bisschen jetzt gerade in dieses Search Fund Thema, Acquisition Entrepreneurship, unterschiedliche Wege. Und ich komme sozusagen wirklich an den Punkt so, naja, ich habe jetzt 16 Jahre irgendwie Startup gemacht, immer wieder 0 auf 1 und jetzt öffnet sich so ein Türchen, wo so, ah ja, okay, wäre ja auch klug gewesen, wenn. Und du bist ja jetzt sozusagen ein Stück weiter, du bist sozusagen auf der Suche nach einem Unternehmen, aber hol uns doch nochmal ganz kurz ab, wo ist eigentlich dein Hintergrund und wie bist du eigentlich jetzt hier so gelandet?
Ja, super, super gerne. Also zum Hintergrund, ich bin ein ganz klassisches Arbeiterkind. Mein Vater war unter Tage. Keiner bei mir in der Familie hat eine Uni von innen gesehen. Und deswegen habe ich damals ein duales Studium gemacht, habe erstmal die ganz klassische Corporate-Karriere angestrebt. Also war früher so mein hohes Ziel, irgendwo mal in einem DAX-Konzern mich hochzuarbeiten. Ja. Das war damals meine naive Vorstellung. Wie gesagt, habe ein ganz tolles duales Studium gemacht, habe da auch so die ersten Berührungspunkte mit Mittelstand gehabt. War davor auch mal in England, habe da gearbeitet und habe dann so ja verschiedene Corporate-Karrieren gehabt bei verschiedenen Unternehmen, auch immer sehr mittelstandsgeprägt übrigens, ne? Ich glaube, das begleitet mich bis heute, dass ich sehr früh in den Mittelstand reingekommen bin. Genau, und aber ohne jetzt irgendwie zu tief reinzugehen, ich glaube, das ist jetzt für den Podcast oder für deine Reihe nicht so sinnvoll. Ich hatte schon 2014 das Glück, dass mich drei Unternehmer aus Norddeutschland, Alexander Graf, Tarek Müller und Jürg Seebach, angesprochen haben: Hey, kannst du dir vorstellen, so mit als einer der ersten Partner bei eTrucks reinzugehen? Und bin da unternehmerisch dann irgendwie aktiv geworden, habe das ganze Thema Möbel-E-Commerce in Deutschland gemacht, habe irgendwie eigene Studien geschrieben, auch für Sands oder die Wirtschaftswoche irgendwie Analysen geschrieben: Hey, warum verkauft ihr oder IKEA mehr Chatbüller als E-Commerce-Umsatz machen? Was ist mit Home24 los, mit Wayfair? Das war so meine Bubble. Also B2B, E-Commerce immer mit einem Möbel Home Living Schwerpunkt. Habe dann eigene Konferenzen aufgebaut in Deutschland. Einmal in Frankfurt mit so tollen Speakern wie Deichkind, Guido Maria Kretschmer. Ja, mehrere Beiratsmandate gemacht in diesem Umfeld. Eine Beratung aufgebaut, auch in dem Umfeld, eine Home and Living Management Beratung. Die haben wir dann 2021 verkauft. Und mein letztes Thema war Nukon, eine B2B-Plattform für Architektinnen, Innenarchitekten. Es war super spannend, tolles Modell. Habe da 2000 Büros als Kunden gewonnen. Und da haben wir dann Listfest-Case gehabt, weil wir letztes Jahr einfach bei der Markttalfahrt, Immobilienbranche, Möbelbranche, da sind wir unter die Räder geraten. Wir waren extrem Working Capital intensiv, was bis zu einem gewissen Zeitpunkt kein Problem war, weil es genug Finanzierungsmöglichkeiten gab. Und letztes Jahr war das dann aber ein großes Thema, kein Working Capital mehr zu haben. Genau, und haben das dann relativ schnell und zügig beendet innerhalb von 3,5, 4 Monaten. Und genau, dann kam halt bei mir, und deswegen sprechen wir heute, die Frage: Was kommt denn als nächstes, ne? Wo geht denn eigentlich meine Reise hin? Ja, und mein Background, wie gesagt, ist immer, Unternehmen von null aufzubauen oder, und das ist, glaube ich, jetzt so dieser Übergang, warum ich mich auch für das Thema Search Fund entschieden habe und einstieg im Mittelstand. Ich habe halt in meiner Rolle oder in meinen Rollen, die ich vorher hatte, immer sehr viele Mittelstandsunternehmen betreut. Keine Ahnung, ein Bettenhersteller auf der grünen Wiese mit 1000 Mitarbeitern. Und da war die Frage: Okay, was machen wir? Wie sieht eine Digitaleinheit aus? Wie können wir im E-Commerce starten? Und das ist eher eigentlich so mein Antrieb, weil ich sage: Ich finde das total spannend, ein Unternehmen, welches ja super stark schon dasteht, ganz viel aufgebaut hat, da jetzt nochmal die nächsten Schritte zu gehen. Ne? Was kommt eigentlich mit KI? Was kommt mit Digitalisierung? Und da gibt es Mittelständler, die sind natürlich da auch schon super weit und super qualifiziert und sind toll aufgestellt. Aber es gibt auch welche, die es halt nicht haben. Und aber auch die Unternehmen, die einfach keine Nachfolger oder Nachfolger auf natürliche Weise haben und vielleicht auch nicht an den PE verkaufen wollen, weil das darf man ja auch nicht vergessen: Der PE ist dann immer, ja, nicht immer, kann man auch wieder nicht pauschalisieren, aber PE heißt natürlich für dich als Inhaber von so einem Unternehmen: Na gut, dann müsst ihr jetzt erstmal mit Earnout-Regeln die nächsten 3 oder 4 Jahre beschäftigt. Kannst gar nicht raus. Also du bist irgendwie, keine Ahnung, 65, willst raus aus dem Unternehmen, willst verkaufen, aber kannst dann eigentlich auch nur so in Teilen verkaufen, weil der PI sagt: Ja gut, hast jetzt nochmal eine große Earnout-Regel. Dann hast du die Befürchtung vielleicht, dass filetiert wird. Ich meine, das ist ja auch der PI an der Stelle auch zu teilen sinnvoll, zu sagen: Okay, wir gucken, wo haben wir eigentlich hier Synergieeffekte im Portfolio, wo können wir irgendwie rausstreichen. Dein Name bleibt vielleicht gar nicht mehr draufstehen, sondern er wird irgendwie integriert in eine Gruppe, weil jemand baut ein Portfolio auf. Und genau, und das fand ich halt total spannend. Da habe ich mich letztes Jahr ganz stark beschäftigt: Was können denn andere Wege sein? Weil das Thema Search Fund ist für mich eigentlich nur ein Vehikel. Mich hat viel mehr interessiert: Wie komme ich in den Mittelstand rein? Also wie kann ich irgendwie selber eine Mittelstandsübernahme machen? Ich hatte ehrlicherweise auch von dem Search Fund Modell bis letztes Jahr sehr wenig Ahnung, habe mich da sehr stark reingefuchst in echt hunderten von Gesprächen. Genau, und das war eher so mein Treiber. Und vor allem war mein Treiber: Wie kann ich das langfristig finanzieren? Da kommen wir vielleicht auch mal drauf zu sprechen, oder hast du ja auch vielleicht in anderen Folgen bei dir. Das Thema Search Fund sieht vor, dass du nach 5 Jahren für deine Limited Partners, für deine LPs, für deine Investoren einen Exit-Kanal hast. Das ist auch so der Standard. Ist auch fein, muss auch so sein, damit die Rendite kommt bei den Investoren. Aber ich mache das Ganze, weil ich sage, ich möchte eigentlich die nächsten 10, 15, 20, 25 Jahre im Unternehmen bleiben. Ich möchte wirklich ein Unternehmen finden, wo ich sage, ich habe da Passion, ich habe da Lust drauf. Genau, das ist so mein Antrieb.
Ja, also, und den Teil finde ich jetzt sozusagen total spannend. Also, weil so Überbegriff, also ich komme ein bisschen aus der anderen Richtung, bin an das Thema Search Fund ran. Ich dachte so, ah ja, genau, 16 Jahre Unternehmertum, ich habe sozusagen das Wissen, jetzt kann ich in Immobilien gehen. Also, das ist ja ein total neuer Business Case, macht ja gar keinen Sinn, weil das Wissen, was ich aufgesaugt habe, quasi über die Jahre, das jetzt irgendwie intelligent zu nutzen. Ich glaube auch, dass ich das sozusagen im Bestandsunternehmen oder in der Wirtschaft, es gibt es genügend auch interessante, aber auch vielleicht langweilige Business Cases, die aber durchaus irgendwie, wo ich quasi einen Hebel bieten kann und bin dann eben über den Begriff so Acquisition Entrepreneurship. Also kann ich mir eigentlich ein Unternehmen kaufen? Und dann mit der Frage, wie funktioniert das eigentlich? Insbesondere dann, wenn es eine Größenordnung ist, die zu klein für ein PE ist, aber irgendwie doch signifikant eine Summe hat, wo Umsätze fließen, die, naja, wo man auch irgendwie sagen kann, das ist ein solides Unternehmen. Und genau, jetzt gibt es ja verschiedene, jetzt kann man sagen, verschiedene Varianten. Also, wie man so Acquisition Entrepreneurship, was ist dir da alles über den Weg gelaufen, als du dann so
Ja, also
geguckt hast?
ich sind eigentlich so fünf gängige Modelle, würde ich sagen. Also ein Modell gerade bei Unternehmern und Unternehmern total beliebt ist Self-Funded Search. Das ist das, okay, ich habe jetzt irgendwie auch genug Kapital auf der hohen Kante. Die Suche kann ich selber finanzieren. Ich kann jetzt selber 2 Jahre mich rausfinanzieren. Wenn ich ein Unternehmen gefunden habe, suche ich nach passenden PEs, Family Offices oder mache vielleicht auch eine hundertprozentige Bankenfinanzierung, wenn es irgendwie geht, nach dem Modell. Also Self-Funded Search ist das eine Modell.
Das könnte auch so ein bisschen als Beispiel, ich kaufe eine Pommesbude und also müssen wir ja sagen, ist im Prinzip auch Unternehmensnachfolge.
Ja,
Ich kaufe die
klar.
Pommesbude von nebenan, zahle dem Inhaber noch einen Taler und so führe weiter.
Genau, das ist, glaube ich, auch die Einschränkung beim Self-Funded Search, dass du dann, kommt natürlich auf deine eigenen Mittel an, aber meine eigenen Mittel wären jetzt nicht so, dass ich eine große Übernahme machen kann, aber könnte auch ein kleiner Handwerksbetrieb sein, könnte ein Gastrobetrieb sein. Und das ist natürlich auch total attraktiv, weil du maximale Freiheit hast. Du hast vielleicht, wenn du es gut machst, irgendwie eine FK-Finanzierung, die du noch stemmen musst, neben deinem Eigenkapital. Aber genau, es ist, glaube ich, dann oft ein bisschen kleiner, je nach Eigenmitteln, dafür aber halt ganz viele Freiheiten, ne? Dann hast du ganz klassisch MBI und MBO, also Management Buy-in, Management Buy-out. Also bist du ein externer Manager, der reingeht, kann man schon fast wieder mit Self-Funded Search irgendwie auch vergleichen. Und MBO, also Management Buy-out, ich als Führungskraft im Unternehmen will eigentlich jetzt Anteile kaufen. Da habe ich aber auch ganz oft, wenn ich mit welchen gesprochen habe, die es gemacht haben, diesen Konflikt rausgehört, hey, ich werde ja den Inhaber noch drin haben, ich bin in dieser Struktur schon drin, also es bietet auch wieder viele Chancen, aber auch das Risiko, der Konflikt zwischen aktuellem Inhaber und dir als Nachfolger, ne? Dann hast du dieses ganz klassische Modell, also es gibt eine natürliche Nachfolgerin oder Nachfolger, ne? Du erbst kein Unternehmen, aber du kaufst dich langsam in die eigene Familie mit ein. Und dann das Modell, was ich gerade mache, Search Fund. Nur beim Search Fund gibt es auch unterschiedliche Modelle. Also grundsätzlich erstmal, ein Search Fund Modell ist so aufgebaut, dass du zwei Phasen hast oder drei Phasen. Du hast die Suchphase, die ist 0 bis 24 Monate. Du hast also 24 Monate Zeit, Unternehmen zu finden. Lässt dir diese Zeit auch finanzieren durch deine Limited Partner und Eigenmittel. Dann hast du die Suchphase, in der ich mich jetzt gerade befinde. Das heißt, 24 Monate Zeit, Unternehmen zu finden, wobei man auch sagen muss, 24 Monate ist theoretisch und 0 Monate auch. Weil wenn du, glaube ich, nach einem Monat mit dem Deal ankommst, sind all deine Investoren skeptisch. Hey, wie kann das sein? Ist das der passende Deal? Nach 24 Monaten glaubt das auch keiner mehr und sagen alle, du willst jetzt nur einen Deal machen. Ich würde mal sagen, irgendwas so zwischen 6 und 18 Monate ist so die realistische Zeit. Und dann hast du halt die Haltephase, die ist beim Search Fund in der Regel 5 Jahre lang. Also nach 5 Jahren wollen die meisten deiner LPs einen Exit Case haben. Es gibt aber auch Investoren, LPs, die sagen, nee, ich bleibe weiter drin, ich strukturiere um. Und das ist auch so mein Case, den ich eigentlich anstrebe, ein Unternehmen zu finden, wo ich länger als 5 Jahre drin bleiben kann, aber für meine Investoren einen Exit finde. Und dann in dem Search Fund Modell selbst kann man auch nochmal unterscheiden. Also das eine Extrem sind Incubator und Accelerator-Modelle. Das sind Modelle wie NCA, Sequoia Capital, aber auch Thermo Search Partners zum Beispiel. Da gibt es ganz tolle Modelle hier in Deutschland, die nehmen dich eigentlich an die Hand und begleiten dich durch alle Phasen, kümmern sich oft um die Finanzierung, helfen dir sehr stark in der Suche. Ist für sicherlich viel interessant, fand ich aber für mich nicht den passenden Fit. Und dann gibt es noch das klassische Modell. Das sind in der Regel ein oder zwei Searcher, die sagen, hey, ich als Searcher hole mir jetzt noch die Investoren mit ran. Oder ich habe halt, keine Ahnung, wir beide machen das zusammen, Tim und Pierre. Der eine ist total PE, M&A erfahren, der andere ist total Operator erfahren. Ne? Wer ist oft die Aufteilung, die du am Markt siehst. Genau, und ich habe mich aber nochmal für ein weiteres Modell entschieden, ich sage mal so ein hybrides Modell. Ich habe in Berlin eine ganz tolle Unternehmertruppe kennengelernt, Nexa Partners. Was Nexa macht, die agieren als mein Operating Partner. Also ich bin im Driver Seat mit meinem Search Fund und meine Kollegen von Nexa Partners unterstützen mich im Outreach, haben mich aber auch im Fundraising unterstützen mich auch in der Haltephase. Also sind ein extrem starker Partner an meiner Seite. Im klassischen PE-Speech würde man das als Operating Partner bezeichnen. Und das war jetzt für mich als Individuum so der Perfect Case. A, bin ich mit den Personen super gut klargekommen, da komme ich denen klar, haben den gleichen Wertekanon, sind alle unternehmerisch aktiv und incentiviert, auch davor schon, haben die KI-Komponente, die super stark ist, wo es jetzt auch kein, ich sag mal, Marketing-Speech ist, sondern wo nachweisbar die letzten Jahre wirklich gute KI-Cases aufgebaut worden sind. Und halt, wie gesagt, als operativer Partner, das fand ich einfach mega, mega klasse. Ne? So,
Genau,
das sind die Cases.
das ist nochmal ganz kurz. Also in dieser Search Fund, du hast sozusagen nochmal von den zwei unterschiedlichen Wegen, also der Accelerator oder der klassische Search Fund. Für wen ist was interessant? Also bei dem, ich sag mal, klassischen Wegen, ne, gibt es sozusagen, da empfinde ich sozusagen als relativ klar, für wen das interessant ist. Entweder du hast das Geld oder du hast halt ein sehr, sehr kleines Unternehmen, was du übernimmst, oder du wächst quasi in eine Unternehmensnachfolge durch Management oder durch Familie rein. Beim Search Fund finde ich jetzt mal spannend. Du sagst sozusagen der Accelerator. Was, also für wen ist der Accelerator eigentlich am spannendsten? Also was würdest du sagen, was für Menschen sind das?
Ich glaube, da es steht eine Grundannahme oder eine Grundsatzfrage dahinter. Ich selber muss mir eigentlich die Frage stellen, wie viel Support wünsche ich mir eigentlich in den unterschiedlichen Phasen? Umso höher der Support sein soll, umso maximal der Support sein soll, sind Accelerator-Modelle super. Dann hast du auf allen Ebenen hast du maximalen Support, was die Verträge angeht, was Dealflow angeht, Fundraising angeht. Krasses Gegenbeispiel ist ja Self-Funded, da machst du alles selber, ne? Und ich habe für mich gesagt, und das war auch eine der, ich glaube, ich habe 8 Mal im Fundraising diese Frage gestellt bekommen, ja, Pierre, alles verstanden, aber warum machst du das nicht komplett selbst? Du bist doch unternehmerisch aktiv, du kannst doch alles selber machen. Und Frage, ja, verstanden, habe ich auch immer gleich beantwortet. Und zwar, für mich ist total wichtig, einen Partner über die ganze Lebenszeit an meiner Seite zu haben, den ich vertrauen kann, der auch mit mir durch die Höhen und Tiefen geht. Ich meine, du bist seit 16 Jahren als Unternehmer aktiv. Du weißt selber, wie anstrengend manche Phasen sein können. Und da sehe ich einfach diesen großen Mehrwert, den ich mit Nexa Partners habe und im speziellen Timo, so im tagtäglichen Sparring, mein Partner, aber auch langfristig, ne? Auch in der Haltephase. Und was auch meine Antwort Richtung Investoren war, natürlich kann ich es jetzt alleine machen. Aber ich glaube, wenn ich einen starken Partner habe, dann steigen für mich die Erfolgschancen und auch für meine Investoren steigen die Erfolgschancen, einen guten Deal zu finden und auch einen guten Deal zu exekutieren. Also ich glaube, dass ich mit einem starken Partner viel, viel stärker bin in allen Phasen, als wenn ich es alleine mache. Und wie gesagt, aber ein Accelerator-Modell kam für mich nicht in Frage, weil ich glaube, dieses Support-Level wahrscheinlich in dem Sinne nicht benötige, beziehungsweise für mich anders beantwortet habe. Aber auch da gibt es kein richtiges oder falsches Modell. Ich glaube, die Grundsatzfrage, die sich jeder stellen sollte in dieser Phase ist, wie viel Support wünsche ich eigentlich, nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig. Ne? Und bevor du die nächste Frage stellst, ich glaube, da erkennt man schon so ein bisschen ran. Das ist ja auch das, was jetzt gerade, wenn du dir die Negativseite anguckst, also was wird auch so in der Berichterstattung, was kommt so an Kritikpunkten zu diesen ganzen Modellen? Ich glaube, es gibt Personen, die in Search Fund rein wollen oder ETA rein wollen, weil sie sagen, okay, so kann ich auf einen fahrenden Zug aufspringen, so ist es schnell gemacht, so kann ich in ein Unternehmen reingehen, ohne dass ich quasi diese Sprintphase am Anfang habe. Und ich würde sagen, das ist komplett falsch, weil du hast ja ein Unternehmen, welches du übernimmst, du hast ein großes Team, du kriegst da nicht irgendwie Vertrauen von Tag 1 entgegengebracht, sondern musst dir Vertrauen aufbauen. Du hast bestehende Strukturen, mit denen du kämpfen musst. Du hast Finanzierungsthemen, Banken, Finanzierung wird auch weiterhin ein Thema bleiben. Also du hast ganz, ganz viele Fronten, an denen du eigentlich zeitgleich unterwegs bist. Und vor allem, was glaube ich auch viele unterschätzen, du bist ja als Einzelkämpfer unterwegs. Also du kennst ja auch Themen, ich weiß nicht, wie bei dir die Konstellationen, die vorne Konstellationen waren. Ich habe in der Regel immer richtig tolle Co-Founder gehabt, zuletzt Philipp und Christina. Und mit denen konnte ich mir die Last teilen. Also wir haben uns richtig gut aufgeteilt. Es war ganz klar abgegrenzt, wer macht was, wie teilen wir uns auf. Und das hast du da nicht. Du bist eigentlich sehr allein auf weiter Flur. Und das war aber auch wiederum ein Grund für mich, warum ich mich für das Search Fund-Thema entschieden habe, weil du auch mit den LPs ein Team um dich herum aufbaust. Du guckst eigentlich, was kann ich für Experten reinholen, Restrukturierung, aber auch sowas wie Management Transition. Also ich habe probiert, ein Team für mich aufzubauen. Und vielleicht letzten Satz noch dazu. Ich weiß noch, mir hat ein Freund, ein privater Freund, Darius, liebe Grüße, wenn er das hört, der hat mir mal irgendwie von Search Fund erzählt, vor 2 Jahren. Da habe ich mir das angeguckt und dachte, nee, um Gottes Willen, nee, warum sollte ich mir so viele LPs ans Bein binden? Ich habe ja keine Lust, an so viele Leute irgendwie Bericht zu erstatten. Und Reporting war in meinen letzten Firmen ein großes Thema, immer ein viel zu großes Thema aus meiner Sicht. Da hatte ich halt so gar keinen Bock drauf. Ne? Und erst so im Laufe dieser ganzen Analysephase, Verständnisphase, habe ich verstanden, nee, das ist kein Bug, ist ein Feature. Also ein richtig gutes Team um dich herum zu haben, tolle Investoren zu haben, das ist ein ganz tolles Feature, das ist total toll. Das hilft dir aber auch nur, wenn du coachable bist. Also wenn du nicht coachable bist, lass das Thema Search Fund sein, weil dein Ego musst du wirklich ganz weit zurückfahren. Es geht ums Unternehmen, es geht nicht um dich.
Und das finde ich so spannend, das habe ich an mir selber beobachtet. Ne? Um deine Frage kurz darauf zurückzukommen, ich hatte immer so mittelgut Glück mit guten Co-Foundern. Also da gab es auch mal ordentlich Beef und Stress mit Trennung und so weiter. Daher waren so Netzwerke wie EO oder generell Unternehmernetzwerke natürlich total hilfreich, auch irgendwie Telefonate mit anderen Unternehmern. Und in mir, das kann ich noch nicht so ganz sagen, woher das kommt, war immer so ein bisschen eine Abwehr Investoren gegenüber. Und zwar genau deswegen, irgendwem reportingpflichtig zu sein. So ein Eingriff in meine eigene Unternehmerautorität. Auch wenn es natürlich, wenn ich den ganzen Tag arbeite, aber wer ist das denn, der mir vorgibt, wann ich welchen Termin irgendwie setzen muss, wann ich irgendwie vielleicht ein Reporting abgeben muss und meine Zahlen plötzlich irgendwie rechtfertigen muss? Also da merke ich sozusagen, dass die letzten Jahre durchaus irgendwie ein gewisser Vorbehalt war. Ja. Und der fällt gerade so langsam, weil ich gerade merke, wenn ich das von einem anderen Blickwinkel sehen kann, und das ist gerade, ich lese ja jetzt durchaus einige Bücher zum Thema Search Fund, wenn ich das genau mit diesem Blickwinkel sehen kann, ich habe da ein Netzwerk an Leuten, und denen ist allen klar, die haben ihre Expertise in gewissen Bereichen, aber ich kann alle von denen kann ich in Zukunft nachts um 2 anrufen, wenn ich ein ganz spezielles Thema habe. Also, was kann mir Besseres passieren?
Ja.
Der Trade-off ist, ich muss irgendwie regelmäßig mal meine Zahlen dahin schicken, Aber wenn ich jetzt jedes Mal was hinschicke und sage, Achtung, liebe Leute, und in diesem Thema, da bräuchte ich mal eure Expertise. Ja, super.
Ja, das ist aber auch ein Thema, das habe ich jetzt auch erst im Fundraising richtig gemerkt. War mir vorher auch nicht bewusst, auch als ich schon sehr tief in der Theorie drin war. Es gibt sehr erfahrene Search-on-Investoren in Europa. Du hast Fund of Funds, du hast Einzelpersonen, die schon, keine Ahnung, ihre 20, 30 Search-on-Investments gemacht haben. Ne? Und dann gibt es gerade, weil das Thema auch medial gerade natürlich sehr hochgespielt wird, gibt es auch viele neue Investoren, die auf den Markt kommen. Nicht nur wegen der medialen Aufmerksamkeit, es gibt auch welche, die das einfach als Asset-Klasse total interessant finden, aber es gibt auch welche, die einfach sagen, okay, ich probiere es mal aus ungefähr. Und das habe ich gemerkt, ist tatsächlich eine Limitation. Die erfahrenen Search-Fund-Investoren, denen ist halt extrem wichtig, zu Recht, im Großteil weitere erfahrene Search-Fund-Investoren dabei zu haben, weil die natürlich das Game kennen. Die wissen eigentlich genau, dass du ein Team um dich herum aufbaust. Und viele Search-Fund-Investoren haben mir auch gesagt, hey Pierre, das ganze Venture Capital Game ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir hier machen. Das sind ganz andere Spielregeln. Und deswegen wollen wir, wenn wir an dein Cap Table rankommen, sehen, dass 70-80% der Investoren, die auch dran sind, auch erfahren sind. Mhm. Das war eine Limitation, die mir vorher nicht so bewusst ist. Hat auch ganz gut geklappt bei mir. Ich habe, würde mal sagen, 90% erfahrene Search Fund Investoren jetzt bei mir dabei. Das ist auch für alle vollkommen fein. Aber ich glaube, das ist so eine Limitation für die, die sich auf die Reise machen, gucken wollen. Mhm. Und ich habe, das war auch so meine Annahme, die ich vorher hatte. Ich habe gedacht, es muss doch in Deutschland total viele Family Offices geben, die in Search Fund jetzt rein investieren. Und da habe ich gemerkt, so nee, gibt es gar nicht. Es gibt ein paar, aber entweder sind sie so neu, dass die erfahrenen Search Fund Investoren sagen, ja, bin ich ein bisschen nicht kritisch, sondern muss man halt beobachten. Ne? Oder halt auch, die einfach sagen, nee, die Asset-Klasse ist halt für mich uninteressant. Also ich glaube, die Wahrnehmung, was bekommen wir in unserer Bubble mit, wie groß ist das Thema und wie groß ist es hinterher wirklich, sind auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen.
Wenn wir jetzt nochmal so aus dieser, wir gehen mal so wieder zurück aus der Search-Fund-Ecke so ein bisschen und gucken uns das globaler an. Was würdest du sagen, was ist denn aus deiner Sicht das Thema Unternehmensnachfolge? Was für Vor- und Nachteile birgt es eigentlich aus deiner Sicht für die Zukunft?
Vor- und Nachteile für die Zukunft. Also ich glaube, das große Thema, welches wir ja hier in Deutschland haben, und das ist ja der große Vorteil, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, wir haben die Boomer-Generation, die ja rausgeht. Wir haben ja nicht auf dem Arbeitsmarkt die Boomer-Generation, die uns fehlen wird als Fachkraft, sondern wir haben ja auch die Unternehmergeneration der Boomer, die jetzt rausgeht. Also wir sprechen ja, ich glaube, von bis zu 500.000 Unternehmen innerhalb der nächsten 4 Jahre. Also ich glaube, es sind so 130.000 Unternehmen pro Jahr von, ich sag mal, von Pommesbude, wie du es auch gesagt hast, bis halt zum großen Multi. Ne? Also von daher sehe ich einfach das als große Chance, so die Marktbewegung gerade mitzunehmen. Und das ist auch der Grund, warum viele italienische, spanische Investoren gerade auf den deutschen Markt auch Investments machen, weil der Markt da schon viel weiter ist, viel, viel reifer ist. Also das Thema Nachfolge hast du in anderen europäischen Ländern schon viel weiter geklärt als hier in Deutschland. Fand ich auch ganz spannend. Ich habe gedacht so, hey, als ich erfahren habe, okay, es kommt von den spanischen Unis, das ganze Thema. Habe ich gedacht, so, hey, das muss doch irgendwie aus den USA kommen oder so. Klar, in den USA wurde auch schon lange gelehrt, aber wenn du hier Europa dir anguckst, dann ist eigentlich Spanien ein großer Hotspot. Und was ich auch noch interessant finde, wenn du dir so makroökonomisch mal das Geschehen anguckst, 2021 hast du ganz andere Bewertungen gehabt, als du heute hast. Ich glaube, es ist jetzt auch zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, einzusteigen, ganz klassisch einen guten, günstigen Einkauf zu haben. Ne? Natürlich kriegst du jetzt nicht die Unternehmen hinterhergeworfen, auch nicht die guten. Aber ich glaube, viele, und das höre ich auch, viele Unternehmer beschäftigen sich schon mit der Frage, wie geht jetzt eigentlich weiter? Ne? Was kommt als nächstes? Und diese Unsicherheit, die ist gerade sehr groß. Und das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, wieder aus unserer Sicht, aus ETA-Sicht, in ein Unternehmen einzusteigen, weil sich jetzt einfach mehr Möglichkeiten bieten. Ne? Für mich persönlich ist auch nochmal interessant der monetäre Hebel, den ich habe. Also ich kenne ja das Startup-Game, ne? Ich kenne aber auch das komplette Bootstrap-Game. Ich weiß, wie hart Bootstrapping ist. Ich weiß aber auch, wie schön es ist, ne? Also eine Agentur aufbauen, eine Beratung aufbauen, gebootstrappt, macht auch Spaß. Ein Startup-Game, ja klar. Am Ende macht es
Ende
irgendwie
ist,
bezahlt,
ja.
wenn es nicht schaffst, irgendwie ein Secondary zu machen zwischendurch. Aber ansonsten ist es schon ein langfristiges Game und da sehe ich einfach eine große Chance in diesem monetären Hebel durch das Ganze. Ich finde es einfach für mich sehr, sehr attraktiv, mit einem relevanten Anteil an einer Firma beteiligt zu sein.
Ja.
Das ist sicherlich noch etwas ganz Gutes. Und so das Thema, ja, du hast halt sofortige Wirkung. Ich kenne das nur aus meinen ganzen Startup-Phasen. Am Ende hast du immer zu wenig Geld. Zu wenig Geld für Vertrieb, zu wenig Geld für Produktentwicklung und aber trotzdem schafft man es ja. Und trotzdem kommt man mit den vorhandenen Mitteln aus. Und da ist jetzt natürlich ein Mittelständler auch nicht, dass da überall Geld rumliegt, aber du hast natürlich eine sofortige Wirkung, weil die Prozesse erstmal laufen. Du hast Unternehmen mit einer Running Operations und das finde ich natürlich total spannend. Habe aber auch gleichzeitig von vielen gehört und ich glaube, das ist auch ein vernünftiger Ansatz. Am Ende des Tages gehst du auch erstmal rein und guckst ganz hochachtungsvoll und auch sehr selbstkritisch mir selbst gegenüber. Was haben die eigentlich dort aufgebaut die letzten Jahre? Ne? Was kannst du anpacken, was kannst du nicht anpacken? Also ich glaube, da reinzugehen, dann direkt zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in den PI und jetzt ändere ich alles um, das ist exakt das Gegenteil von Search Fund, sondern geht es eher darum, Werte zu erhalten, zu pflegen und dann auszubauen. Ne?
Genau, sanfte zu modernisieren von den Dingen, die wir eigentlich irgendwie Bestand haben.
Ja, ich glaube, was tatsächlich ein Risiko ist, ist das ganze Thema, nicht der passende Fit zu sein. Das kann man aber auch, dieses Risiko kann man reduzieren, indem man auch einfach sehr selbstkritisch an das Thema rangeht. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich ein Unternehmen mir angeschaut, was total spannend war, mit 65% EBIT-Marge. Und ich jeder sagen würde, wow,
Klingt
da musst du ja
attraktiv,
reingehen,
ja.
ne? Und da habe ich aber gemerkt, tolles Unternehmen, passt an vielen Stellen auch zu mir, passt auch in dieses Modell rein, welches ich jetzt ja nutze. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht der passende Nachfolger für dieses Unternehmen. Da braucht es eigentlich einen anderen Charakter. Und ich glaube, dieses selbstkritische Hinterfragen, bin ich eigentlich der passende Fit dafür? Das sollte man sich schon fragen. Also ich würde mir jetzt auch nicht zumuten, ich sag mal, 80 Mann Logistikunternehmen zu führen, weil ich glaube ich nicht die passende Person dafür bin, genau dieses Unternehmen zu führen. Also, und das kann man auch ins Positive drehen oder positiv konnotieren. Mir ist es wichtig, ein Unternehmen zu finden, wo ich ganz viel Passion für habe, wo ich sage, hey, wow, da passe ich richtig gut zu. Da hat der Unternehmer, der übergibt, hat ein richtig tolles Gefühl mit mir. Ich habe ein tolles Gefühl. Und ich biete mir das nicht zurecht, weil die Zahlen passen, sondern ich biete mir, sondern die Zahlen passen und diesen Fit gibt es. Also das ist Risiko, aber auch Chance zugleich, wenn man es richtig angeht.
Und lass da vielleicht nochmal ganz kurz reingucken, weil ich glaube, das kann ja wirklich relativ spannend sein. Das ist eine große Erkenntnis, die ich in meiner Unternehmerreise irgendwie so über mich auch gelernt habe. Unternehmer macht man ja erstmal alles, aber irgendwann
Ja.
wirklich für sich zu erkennen, es gibt Dinge, die ziehen Energie und es gibt Dinge, die geben Energie. Wie bist du vorgegangen, um genau diesen, ich sag mal, Sweet Spot für dich so zu langsam zu finden, dass du, ich sag mal, du kannst es ja nicht mit Sicherheit bei jedem Unternehmen sagen, aber du hast immer irgendwie jetzt eher ein Bauchgefühl, bin ich hier ein guter Fit oder nicht mit meinen Stärken und mit meinen Talenten. Wie hat sich das ein bisschen rauskristallisiert oder hast du jetzt irgendwie dann schon eine 6-Punkte-Liste gemacht, wo du sagst, das will ich haben oder das kann ich und das kann ich nicht?
Ja, also es ist mir sogar sehr wichtig. Und also da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt einmal den Ansatz, total opportunistisch vorzugehen. Das und ist auch fein. Also dass Personen sagen, hey, egal, wenn es in die Finanzkennzahlen reinpasst, solange es passt, mache ich es, ne? So ungefähr. Und für mich war aber neben den Finanzkennzahlen, die wichtig sind, inhaltlich wichtig, diesen Fit zu haben. Und da habe ich mich folgendermaßen angenähert. Ich habe mir eine Longlist gemacht mit Segmenten, die ich total spannend finde. Ich habe vor allem geguckt, wo habe ich eigentlich in der Vergangenheit starke Anknüpfungspunkte gehabt. So, jetzt bin ich sehr möbelerfahren, aber für mich war klar, Möbel möchte ich nicht machen, explizit nicht machen, weil Möbel konjunkturell einfach zu schwankend ist. Zu Corona-Zeiten Möbel durch die Decke gegangen, nach Corona wieder runterfallen. Und du hast bei Möbeln wirklich, hast du, keine Ahnung, jede Dekade hast du irgendwie eine große Welle nach oben, nach unten. Und das war klar, wollte ich nicht machen. Aber ich fand halt das ganze Thema Business Services total spannend, weil ich mit meinem letzten Unternehmen auch einen Business Service aufgebaut habe, im weitesten Sinne. Und nah an Architektur dran war. Und dann habe ich mir eine Longlist fertig gemacht. Ich glaube, da waren so 20 Segmente drauf, die ich per se erstmal spannend fand in diesem Umfeld. Und habe dann so meinen Freundes
Magst du mal Beispiele machen?
Brandschutztechnik, dann aber auch sowas wie Special Maintenance und Repair Service, dann Gesundheitsmanagement, erstmal die so grundsätzlich für mich interessant waren. Ne? Und dann habe ich so meinen Freundeskreis, Begleiterkreis, habe ich gebeten, hey, guck mal hier, Tim, das ist meine Longlist mit meinen 20 Segmenten. Du kennst mich ja jetzt ganz gut, ne? Und tu mir mal einen Gefallen, such mal drei raus von diesen Segmenten und die zu mir passen. Sag mir, warum die zu mir passen. So, und das habe ich natürlich für mich auch gemacht, ne? So Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und da sind für mich dann zwei Segmente rausgekommen, in denen ich glaube, sehr stark zu sein. Das ist für mich auch wichtig. Hinterher geht es ja auch darum, eine gute Equity-Story zu haben und auch dem Verkäufer klarzumachen, hey, ich bin der Passende dafür. Und da ist genau Asset Protection, da hast du sowas wie Brandschutztechnik, da hast du aber auch sowas wie Cyber Security mit dabei, also immer, wo es um Schutz von Dingen geht. Special Maintenance und Repair Service, hast du sowas wie Aufzugswartungsservice mit dabei, grundsätzlicher Wartungsservice. Ich habe aber auch letztens auf dem Tisch liegen gehabt, einen Wartungsservice für Elektrolokomotiven. Ne? Du kommst ja auch auf die witzigsten Sachen, die du vorher noch nie gesehen hast. Ne? Ist jetzt bei mir rausgeflogen, weil ich da überhaupt gar keine Kenntnisse habe und das als Modell nicht so noch richtig spannend fand. Aber das sind so zwei Segmente, die ich total spannend finde. Also ich habe ja tatsächlich geguckt, wo habe ich inhaltlich einen Fit zu dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und wie gesagt, beide Bereiche sind auch nah an Architektur dran, obwohl es nicht Architektur ist, ist es nah dran. Und wo habe ich aber auch selber die Passion für? Ne? Also ich bin selber so von meiner Privatnatur totaler Sicherheitsfreak. Ne? Also meine Frau nennt mich immer den Sicherheitsbeauftragten der Familie. Ich wäre sicherlich, keine Ahnung, hätte ich die Corporate-Karriere gemacht, wäre ich auch gerne zu einem Sicherheitsapparat gegangen. Bei Maintenance
Du
und Repair.
wärst dann so Arbeitssicherheitsbeauftragter irgendwie
Ja, so
freigestellt, so
ungefähr.
der so das Geländer ist aber nicht die Norm und so.
Ja, also es ist, ja, überhaupt ich total, weiß ich auch nicht, aber irgendwie total ein Faible für. Und dann finde ich aber auch, also jetzt hier bei mir im Arbeitszimmer, ich baue sehr viele selber, bin handwerklich total begabt, finde Handwerk total toll, und kann mich mit allem sehr stark identifizieren, was Reparaturservice angeht und sowas. Keine Ahnung. Wenn ein Staubsauger oder eine Waschmaschine im Freundeskreis kaputt ist, dann repariere ich das. Wie gesagt, das hat jetzt nichts unbedingt mit meinen Segmenten zu tun, aber es ist so eine Grundneigung, ne? Dass ich sage, hey, ich interessiere mich dafür, das ist irgendwie total toll. Aber anyway, auf diese beiden Segmente oder in diese beiden Segmente stecke ich ungefähr zwei Drittel meiner Zeit und Ressourcen, die ich habe. Und ein Drittel bin ich aber trotzdem noch komplett agnostisch unterwegs und opportunistisch unterwegs, weil das ist auch so ein Learning aus ganz, ganz vielen Gesprächen und ganz viele Gespräche auch mit Investoren, wenn du sie fragst, okay, was sind denn irgendwie Erfolgsfaktoren? Dann ist die Antwort ganz häufig, ja, suche in deinen Segmenten, guck, dass du in deinen Segmenten gut unterwegs bist, aber von Anfang an sei auch agnostisch unterwegs, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du nach Monat 14 sagst, okay, in meinen Segmenten bin ich jetzt nicht fündig geworden, aber jetzt fange ich nochmal neu an mit anderen Segmenten, dann ist eigentlich die Zeit rum. Deswegen halt, also jetzt für mich so die Einteilung, zwei Drittel in meinen Segmenten, ein Drittel komplett agnostisch oder opportunistisch.
So, jetzt bist du in der, und vielleicht bist du ja jetzt sozusagen schon in der Search-Phase. Hol uns doch nochmal ganz kurz ab. Wie hast du sozusagen, wie funktioniert der Teil von, ja, ich mache einen Search Fund, ich entscheide mich für eins der Modelle der Nachfolge. Wie bist du dann so Schritt für Schritt vorgegangen?
Ich glaube, vielleicht so der spannendste Schritt, den ich hatte. Ich habe dir ja vorhin diesen Punkt gesagt oder Punkt genannt, als Darius bei mir aus dem Freundeskreis mir das Thema Search Fund irgendwie gepitcht hat. Ja, weil er meinte, hey, du bist ja super mittelstandserfahren, das passt doch total für dich, irgendwie so nächster Abschnitt irgendwie, ein perfekter Fit für dich. Und ich habe mir das angeguckt, dass mir der dachte, nee, ich sehe überhaupt keinen Fit mit mir, ne? Bin aber zu oberflächlich rangegangen an das Thema und habe nicht genug Aufmerksamkeit auf das Thema geben, weil ich sehr viele Nachteile gesehen habe, ne, die wir auch vorhin schon mal durchgegangen sind. Und irgendwann ist das wie so ein Bumerang zurückgekommen, dass mich wirklich mehrere Leute angesprochen haben und meinten so, hey, hast du gesehen, Search Fund ist doch dein Thema. Ich so, hä, wie kommt ihr denn darauf, ne? Und irgendwann bin ich so ganz selbstskeptisch gewesen, dachte so, das kann ja nicht sein, irgendwie habe ich schon ganz oft in meinem Leben gehabt, irgendwie andere Leute sehen was, was ich selber nicht sehe. Und dann ist dann, irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal irgendwie nachhaken, was ist denn da los? Und ich habe dann, genau, bist du auch bei IO, Entrepreneurs Organization, habe dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Da sind so 50 Leute drin, ist relativ inaktiv, die Gruppe jetzt, aber
Ja,
viel passiert ja
leider.
auch so im direkten Dialog. Und auch außerhalb von der WhatsApp-Gruppe habe ich dann mir so 50 Leute rausgesucht, mit denen ich Gespräche führen wollte. Bestehende Searcher, die irgendwie schon erfolgreich gesucht haben, Self-Funded Searcher, Fund of Funds, PEs, die sich damit auskennen, Family Offices, die sich damit auskennen, aber auch so Modelle, die ich auch sehr sympathisch finde, Tradineo aus Osnabrück,
Ah ja, von dem habe ich gehört.
genau, die machen ja auch ein extrem tolles Modell, aber auch für mich jetzt irgendwie nicht so der hundertprozentige Fit, ne? Und dann habe ich mir ein Ziel genommen, ich habe gesagt, okay, Pierre, innerhalb von 3 Wochen will ich so viel Wissen wie möglich aufbauen. Ich führe jetzt jeden Tag 2 bis 3 Gespräche. Und das habe ich 3 Wochen lang gemacht und habe parallel irgendwie alles mit einem ChatGPT-Projekt irgendwie gepflegt, für mich irgendwie alles gesammelt. Und nach 3 Wochen habe ich dann gemerkt, so, ja krass, gibt ja ein Modell, was total gut zu dir passt. Und da ist dann Nexa Partners rausgekommen, wo dann irgendwie auch zusammengebracht über einen Kontakt. Und so habe ich das passende Modell für mich eigentlich als gefunden. Ne? Und dann war der nächste Schritt zu gucken, als wir gesagt haben, okay, das passt von beiden Seiten. Dann war das Thema, okay, einen Teaser und PPM aufsetzen. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Ich kenne ja immer nur PowerPoint-Pitches, Pitch-Präsentationen, 14 Slides, und das muss reichen so ungefähr, ne? Oder noch weniger, 10 Slides. Und ich habe gedacht, es muss ja beim Search dann auch gehen. Alles, was in der Literatur steht und veraltet ist, spielt keine Rolle. Und dann kamen mal die ersten Investoren und haben gefragt, ja, wo ist denn dein PPM? Dein Private Placement Memorandum. Ich so, ja, PPM, ja, haben wir ja. Haben das dann schnell fertig gemacht. Hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und habe dann das PPM fertig gemacht, weil das ist tatsächlich so das führende Dokument in Search. Du brauchst ein PPM, ohne brauchst du gar nicht anfangen. Genau, und bin dann in die Fundraising-Phase eingestiegen und hatte dann das Glück, innerhalb von 7 Wochen oversubscribed zu sein mit dem Search Fund. Und habe aber auch da wieder auf Tipps der sehr erfahrenen Investoren und Searcher gehört, dass sobald du oversubscribed bist, immer noch weiter suchst und guckst, wie kannst du eigentlich den perfekten Cap-Table
Yes, ja.
zusammenstellen. Die eine Möglichkeit ist jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie die passende Anzahl, das passende Kapital zusammen, ich mache jetzt den Cut und jetzt machen wir sofort alles fertig. Und ich habe dann, glaube ich, noch einen ganzen Monat weiter Gespräche geführt und geguckt, wer könnte passen und wie kann eigentlich die optimale Zusammenstellung aussehen. Und dann hieß es hinterher auch, keine Ahnung, manche hatten dann zum Beispiel irgendwie 1 oder 1,5 Units bei mir gesigned, dass ich dann mit denen nochmal gesprochen habe, ja, ich möchte dabei haben, aber mit einer halben Unit zum Beispiel, weil ich jemand anderen noch mit drin haben möchte und ich müsste ein bisschen umverteilen. Ne? Also es ist dann auch
Genau.
wieder sehr viel natürlich zwischenmenschliches Geschick. Wie sprichst du mit denen? Das hat aber sehr gut geklappt. Das sind auch alles, wie gesagt, wenig Egotypen, sondern alles Profis durch und durch. Das ist dann okay, ne? Das Game kennen wir. Kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, du brauchst erfahrene Search-Fund-Investoren. Habe dann auch ein paar dabei gehabt, wo ich immer gesagt habe, mit denen willst du gar nicht. Und der Grund, warum ich mit denen überhaupt nicht wollte, war vor allem das Thema, dass sie zu wenig Erfahrung in diesem Bereich hatten. Das war so der größte Knackpunkt. Genau, und dann ja, Verträge aufsetzen etc. pp. Und dann rausgehen in die Suchphase, wobei man dazu sagen muss, ich bin schon in der Suchphase drin. Das offizielle Announcement haben wir aber noch nicht gemacht, weil noch so ein paar letzte administrative Hürden gerade genommen werden. Ist eigentlich schon alles fertig, aber wir werden wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, müssen wir mal gucken, mehr oder weniger zeitgleich, auch offiziell announcen. Also ich bin schon offiziell in der Suchphase drin und haben es aber noch nicht am Markt announced. Das hat auch mit Sommerpause zu tun und anderen Themen. Genau, und jetzt habe ich die Suchphase und hoffe dann, oder bin sehr zuversichtlich, innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate Unternehmen zu finden. Und da geht es dann auch darum, auch wirklich die Taktzahl hochzuhalten. Ne? Also wir haben einmal unseren eigenen Outreach, das heißt, wir schreiben Unternehmen an, wir finden Unternehmen raus, gehen auf die zu, Dann nutzen wir aber auch Broker, Makler, Plattformen, ob jetzt Ember, Deal Circle. Die kennst du ja auch wahrscheinlich alle, die sind ja auch sehr, sehr umtriebig. Das ist ein Teil. Und dann ist nochmal ein dritter Teil, wirklich Netzwerk, das eigene Netzwerk auch stark aktivieren. Genau, und da ist wichtig, einfach einen von Anfang an aus meiner Sicht sehr qualitativ und quantitativ in einer hohen Anzahl Deals reinzubekommen, die man screenen kann.
Das heißt, wenn du jetzt noch mal ein bisschen sagst, wonach, also du hast ein bisschen deine Branchen schon sozusagen ein bisschen dargelegt. Was sind so die Parameter, nach denen du ganz konkret gerade suchst? Also, soweit du die erzählen
Ja,
kannst.
genau, also wenn du dir die wirtschaftlichen Parameter anguckst, ist eigentlich die Range so zwischen 1 bis 5 Millionen Euro EBIT. Das ist auch so ganz typisch für Search Funds. Und da ist dann nochmal wichtig, dass das EBIT keinen zu geringen Anteil ausmacht. Also wenn du irgendwie bei einer EBIT-Quote von 4 oder 5% bist, was du ja in der Industrie ganz oft hast, dann ist es eher unattraktiv. Ich gucke eher Richtung EBIT-Margen 15, 20% aufwärts. Das muss man sich mal im Einzelfall immer angucken, ne? Und wenn du dir die EBIT-Margen anguckst und das angestrebte EBIT, dann sprechen wir irgendwie von Unternehmen mit einer Umsatzgröße zwischen 5 und 50 Millionen Euro Umsatz, Jahresumsatz. Vor allem auch profitabel die letzten Jahre. Also was schwierig ist, ist irgendwie ein Distress Case, den können wir mit dem Modell nicht abbilden. Ich meine, es gibt ganz tolle Distress-Unternehmen am Markt, aber ist ein anderer Case, kannst du mit dem Search Fund nicht machen. Und bei mir ist zum Beispiel der Ansatz, ich möchte ein Unternehmen finden, mit dem ich mich identifiziere und dann kann man nochmal gucken, ob man später ein Add-on drumherum baut, ob man nochmal ein Unternehmen findet, welches man zukaufen kann als Add-on. Aber mein Ansatz ist, ein Unternehmen zu finden. Und es gibt aber auch Searcher, das ist ja auch total valide, die sagen, ich mache direkt von Anfang an einen Buy-and-Build-Case. Ich kaufe irgendwie in Ostdeutschland oder Süddeutschland, kaufe ich Handwerksbetriebe zusammen oder was weiß ich. Da gibt es die unterschiedlichen Herangehensweisen. Da sind eigentlich auch die Investoren für offen. Ich glaube, wichtig ist nur, von Anfang an sich auf eins auch zu committen und in die Richtung auch zu arbeiten. Genau, und das so neben den inhaltlichen Punkten, die ich dir vorher genannt habe, sind das so, ich sag, die Punkte, die du dir auf der Kennzahlengröße angucken kannst. Na, wichtig ist auch nochmal das Thema 100% Übernahme. Also ich steige nicht ein mit einer Kapitalerhöhung oder dass ich sage, ich übernehme 50% der Anteile. Solche Modelle gibt es ja auch, wenn du dir ein MBO oder MBI anguckst. Sondern da ist bei mir auch wichtig, eine 100% Übernahme direkt anzustreben. Man kann den Übergang natürlich unterschiedlich auch gestalten mit den aktuellen Inhabern. Aber eine 100% Übernahme ist ebenfalls sehr wichtig.
Ja, okay, ja, spannend. Was würdest du sagen, also in welcher Lebensphase bist du jetzt gerade und wie passt die Lebensphase gerade sozusagen in dieses Nachfolgethema?
Also gibt es einmal die Außenbetrachtung und die Innenbetrachtung,
Ja.
ne? Ich würde aus meiner Innenbetrachtung heraus sagen, dass ich eigentlich gerade an einem sehr, sehr guten Zeitpunkt stehe. Warum?
Ja.
Ich habe meine unternehmerischen Erfahrungen, habe ich schon gesammelt, die ersten unternehmerischen Erfahrungen. Ne? Mindestens seit 2014. Ich habe auch davor irgendwie, neben dem dualen Studium, habe ich schon irgendwie Küchen parallel verkauft und sowas, aber es war ja ein Side-Business. Ich habe relevante unternehmerische Erfahrungen gesammelt. Das ist für mich das eine, was wichtig ist. Gleichzeitig bin ich aber noch nicht zu weit vorangeschritten. Also ich habe jetzt noch keine Kinder, die im Schulalter sind und oder ich habe jetzt auch kein Konstrukt, wo ich sage, ich bin so stark gebunden, dass ich mich jetzt unternehmerisch nicht mehr nach links und rechts bewegen kann. Das habe ich auch nicht. Was für mich aber trotzdem eine Einschränkung ist. Was heißt Einschränkung? Also es gibt welche, die suchen in der Dachregion, die sagen, okay, ist egal, ob Deutschland, Österreich, Schweiz, ein Unternehmen, ich gehe dahin. Es gibt Searcher, die suchen deutschlandweit, die sind geografisch total offen. Und bei mir ist es so, dass ich eine Präferenz auf Norddeutschland habe. Also ich gucke mir auch deutschlandweit Deals an. Wenn jetzt irgendwie der perfekte Case in München dabei ist, ja, kann das auch was sein. Aber ich habe eine ganz starke Präferenz in Norddeutschland. A, weil hier mein Netzwerk auch am besten ist, weil ich die Region hier sehr, sehr gut kenne weil ich meinen Lebensmittelpunkt für meine Familie und mich hier habe. So, das heißt nicht, dass ich in Hamburg suche, im Gegenteil. Also ich bin schon sehr, sehr weit, auch vom Radius offen. Aber ich möchte irgendwie die Möglichkeit haben, innerhalb von Norddeutschland den Familienschwerpunkt zu behalten. Ne? So, und ich glaube, umso weiter du vorangeschritten bist, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ende 40 bist, ich glaube, dann ist das auch schon wieder schwieriger, weil dann ist ein bisschen die Frage, was sind eigentlich deine Operating Costs so fürs Leben? Dann bist du vielleicht auch schon zu spät fürs Thema Nachfolge, weil Nachfolge heißt ja auch, also wie gesagt, hatten wir auch vorhin, viele wollen ja auch nach 5 Jahren rausgehen, fair enough. Aber Nachfolge heißt ja eigentlich auch, du willst relativ lange im Unternehmen auch bleiben, ne? Du willst es lange begleiten. Und ich denke, da muss auch genug Zeit für übrig bleiben, Nachfolge wirklich auch gestalten zu können. Long story short, ich glaube, es gibt nicht den perfekten Moment. Es muss sich irgendwie gut anfühlen, egal ob jetzt irgendwie mit Anfang 30, Ende 30. Ich glaube, das ist jetzt egal. Ich glaube, es muss eher so zu deinen Lebensumständen passen. Passt es jetzt für dich rein gerade, ne? Und da bin ich jetzt wieder auch ganz froh, dass jetzt die letzte Company, dass ich letztes Jahr raus bin, weil es mir jetzt natürlich die Möglichkeiten öffnet. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch die Company weitergemacht. Also insofern war das ein ganz guter Zeitpunkt.
Das, was ja sozusagen dann nochmal mit reinspielt, ist dieses, also hast du sozusagen entsprechende unternehmerische Erfahrung gesammelt, die dich dann auch sozusagen qualifiziert oder, ich sag mal, erwachsen genug macht, um dann irgendwie, naja, im großen Fall sozusagen eine 50-Mio-Company auch leiten zu können, als, also stehst du da aufrecht und kannst den Leuten irgendwie eine Ansage machen oder irgendwie jemandem, der ein Stück weit älter ist, auch irgendwie eine Strategie verklickern, die du dir ja ausgearbeitet hast. Also
Ja, voll.
das ist ja sozusagen so ein bisschen dieses Fundament, das es ja eben dann auch braucht, um da eine gute Nachfolge, in eine, ich sag mal, ernst gemeinte Nachfolge zu gehen.
Ja, und dann kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, in welche Größenklasse willst du auch rein, ne? Ich glaube, du kannst zum Beispiel auch in die Nachfolge schon sehr früh reingehen, wenn du dir kleinere Unternehmen anguckst, ne? Wo du nochmal ganz anders irgendwie wirksam werden kannst, ne? Aber das, was du gerade gesagt hast, ne? Wenn du so einen gestandenen Mittelständler hast, dann wollen die schon einen erfahrenen Unternehmer, erfahrene Unternehmerin haben. Und wie gesagt, ich hatte vorhin diesen Aspekt Vertrauen gebracht. Ich glaube, Vertrauen musst du erstmal erarbeiten im Unternehmen. Das kriegst du ja nicht irgendwie geschenkt, dass sie sagen, hey, cool, jetzt kommt der Tim oder der Pierre dahergelaufen und volles Vertrauen. Das musst du ja auch alles erarbeiten. Und ich glaube, dieses Thema Menschenführung, People Management, dass das gerne unterschätzt wird und dass das total wichtig ist. Und wenn du da einen Haken hintermachen kannst, egal ob du Anfang 30 bist oder Ende 30, wenn du sagst so, hey, super gut, da fühle ich mich fit drin, ja, dann go for it, ne? Und ich glaube, da ist nur wichtig, sich da sehr selbstreflektiert, sehr selbstkritisch auch die Frage zu stellen, ist es genau das richtige Modell für mich, macht das Sinn? Und das ist eher etwas, ne, wie gesagt, jetzt kommen gerade viele reingespült und das muss man sich einfach angucken.
Ich glaube, das ist ja sozusagen dann auch gerade aus so Search Fund Investoren Sicht wahrscheinlich eben genau der Punkt, ne? Also sitzt da jemand vor mir, der signifikant irgendwie die Erfahrung, und zwar die Hands-on-Erfahrung, habe ich ein Unternehmen mal geleitet oder habe ich es auf irgendwie Excel und PowerPoint sozusagen beraten? Und das so ein bisschen zu differenzieren, ich glaube, das macht einen Riesenunterschied.
Aber das ist vielleicht auch ein ganz, ganz schöner Abschluss, und woran man erkennen kann, ob man ein guter Search-Unternehmer ist oder nicht, zumindest für die erste Phase, ne? In einem klassischen PE-Game ist es ja so, ein PE kauft ein Unternehmen und muss dann irgendwo den passenden Manager dafür finden, passende Managerin dafür finden, geografisch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Also du hast das Unternehmen und probierst eigentlich eine Person irgendwie dazu matchen, zu rekrutieren. Und beim Search-Modell ist es andersrum. Die Investoren investieren in dich als Person, die sagen, hey, das ist ein Unternehmer, das ist eine Unternehmerin, die wird das machen, da habe ich Vertrauen drin, in die investiere ich jetzt und diese Person findet ein Unternehmen. So, und wenn du da, keine Ahnung, 15 Search-Investoren hast, die sagen, hey, ich glaube an diese Person, dann wird es auch genau wahrscheinlich die richtige Person sein, ne? Egal ob mit Anfang 30, Ende 30. Ne? Und wenn du aber in das Fundraising gehst und nach KM2 rausgehst und du hast nicht genügend Zusagen zusammen, dann würde ich mich, glaube ich, hinsetzen und sagen, okay, ist es eigentlich genau das richtige Modell für mich? Oder mach vielleicht in 5 Jahren nochmal und mache jetzt gerade was anderes. Aber ich glaube, das ist ein schöner Indikator, wenn die erfahrenen Search-Investoren sagen, jo, an den glaube ich, da investiere ich jetzt rein, die haben ja ein Gespür dafür, die wissen eigentlich, in wen investieren sie, in wen investieren sie nicht. Ne? Also, glaube ich, ein ganz schöner Indikator.
Ja. Vielen Dank für den Blumenstrauß, dieser, sozusagen, den du da aufgemacht hast, die Welt des Acquisition Entrepreneurships mit den verschiedenen Facetten, auch den Weg, den du gehst. Ich habe irgendwie den Eindruck, wir bleiben im Kontakt und wir hören immer wieder mal, wie sich das so in den nächsten Monaten, Jahren ergibt bei dir. Und genau, vielen, vielen Dank.
Super, Tim, ja, ich habe dir zu danken, hat richtig Spaß gemacht und wie gesagt, dass wir bleiben in Kontakt und freue mich, von meiner Reise weiter zu berichten, was kommt, weil ich stehe jetzt gerade auch noch nicht ganz am Anfang, aber noch weit am Anfang der Search-Fund-Reise.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Bypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.